Stellt euch vor, ihr seid hart am Arbeiten und es ist sehr warm und ihr schwitzt. Das ist gerade nicht der Fall. Vielleicht wie Menschen arbeiten auf dem nächsten Bild. Ne, also hier eine Feldarbeit. Es ist anstrengend, es ist mühevoll. Es geht auch nicht so richtig vorwärts. Manchmal hat man das ja, dass man körperlich tätig ist und man merkt, es ist anstrengend. Mittlerweile ist unsere Gesellschaft so, dass viele froh sind, wenn sie sich körperlich betätigen können. Mittlerweile ist es so, dass uns nicht die körperliche Arbeit anstrengt, sondern mittlerweile ist uns so, dass uns die anderen Dinge sehr anstrengen und uns Mühe machen. Es macht uns Mühe, unsere Tage zu gliedern. Es macht uns Mühe, die Dinge, die unser Leben gerade auch beschäftigen, zu ordnen. Es macht uns Mühe, vermittelnd zu wirken. Es ist schwierig, sich zu orientieren und zu wissen, auf was es jetzt ankommt. Das sind heutzutage gerade die Anstrengungen, mit denen Menschen zu tun haben. Manchmal auch körperlich, ganz klar, aber ich glaube, dass die emotionalen, geistigen und geistlichen Herausforderungen gerade viel, viel größer sind als die körperlichen. Die Frage, ne, was mache ich, wenn meine Gedanken kreisen, wenn ich keine Ruhe finde? Wie soll ich kurzfristig reagieren? Also das sind alles Anstrengungen heutzutage. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, nämlich, dass es eine Ruhepause gibt. Dass es einfach in eurem Leben, in dieser Welt, in den Dingen, die so schwierig sind, dass es auf einmal einen Punkt gibt, wo ihr aufblickt und die Schönheit erkennt. Wo ihr auf einmal den Blick schweifen lassen könnt, wo ihr merkt, jetzt ist hier Ruhe, jetzt ist hier gerade Frieden. Und dass man dann staunt, wie wunderbar doch das trotzdem alles ist. Es ist sozusagen wie eine Pause für meine Seele, eine Pause für meine Seele. Und von dieser Pause aus geht man weiter an die Arbeit. Man geht weiter in die Tage, die noch kommen und versucht, sein Leben zu meistern. Immer zwischen den Feiertagen muss ich an eine Begebenheit denken. Ich denke, das war 2002 oder 2003. Das war kurz nach der Lehre. Ich war schon Geselle und wir waren als Subunternehmer an der A72 tätig und haben eine Brücke in Stolberg mit Blauenthaler Naturstein verkleidet und die Böschung unten drunter gepflastert. Zwischen die Feiertage. Ich weiß, manche von euch arbeiten da immer. Für einen Handwerker war das immer ein bisschen hart. Vor allen Dingen, es war Schneeregen. Ne? Ich stand damals am Anfang einer Beziehung und wusste sowieso nicht so richtig, wie meine emotionale Welt aussah. Es war Schneeregen und es war einfach nur blöd. Und da saßen wir dort oder standen dort und haben gearbeitet. Und dann kam unser Chef vorbei. Und er hatte Kaffee mit, frische Brötchen, und eine Knacker. Das ist fast 20 Jahre her und das weiß ich noch, weil das eine Pause war. Das war eine richtig tolle Pause und die hat uns damals wirklich motiviert und weitergemacht, um weiterzumachen. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es euch deswegen, weil genau das, was ich euch jetzt berichtet habe, ist der Aufbau der Offenbarung. Also genau so ist sie eigentlich aufgebaut, dass sie ehrlich ist mit den Anstrengungen des Lebens, mit den Dingen, die kommen zwischen Kreuzigung und Auferstehung und wenn Christus wiederkommt. Aber immer wieder hat man auch diese Pausen eingebaut, diese Augenblicke des Aufatmens. Und ich möchte euch heute so einen Augenblick des Aufatmens zeigen. Der Thomas hat es schon angekündigt und steht auch schon vorne, das ist Kapitel 7. Und ich hoffe, dass wir hier rausgehen und über Gottes Größe staunen und dazugelernt haben. Dieses Kapitel 7 ist genauso wie eine Pause, eben wie Knacker, Kaffee und frische Brötchen bei Schneeregen und Kälte. Und von dort aus geht man weiter. Ich mache Folgendes, ich lese immer ein paar Verse aus diesem Kapitel und versuche sie dann so lebenspraktisch wie möglich so in unser Leben hineinzusprechen. Dass wir nicht nur Wissen erfahren, sondern dass wir es mit unserem Leben verbinden. Wir hören auf Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das ist jetzt ein Blick sozusagen auf die Erde. Und wer das Kapitel 6 mal gelesen hat in der Offenbarung oder noch ein paar Dinge weiß vom letzten Mal, dann muss man schon sagen, das sah nicht sehr gut aus. Es gab da Siegel, die geöffnet wurden. Wir haben darüber geredet, dass da die Mächte aufgestiegen sind, die deinem Leben den Frieden nehmen, deinem Leben sozusagen es teuer machen und anstrengend machen und dass Kräfte aufstehen, die im Menschen eine Todessehnsucht hervorrufen. Und wenn man dann weiterliest, da gibt es in dem fünften Siegel dann die Märtyrer, die da klagen und sagen, Herr, wann schaffst du endlich Gerechtigkeit? Und dann gibt es dieses sechste Siegel, wo die Schöpfung zusammengerollt wird. Da wird sozusagen alles wieder eingepackt. Da verschwinden die Sterne und der Mond und die Sonne und dann heißt es dort, dass der Himmel zusammengerollt wird wie eine Schriftrolle. Also das kann man fast vergleichen, wie wenn man mit seinen Kindern ein Spiel spielt und dann räumt man das Spielfeld wieder weg. Das ist Bestandteil auch dieser Endzeit. Und wenn man das liest, da denke ich, Mensch, es reicht eigentlich. Ne? Das brauche ich nicht. Und dann taucht unmittelbar danach eben dieses Kapitel 7 auf. Und da steht auf einmal, dass der Engel sagt, tu keinen Schaden. Und ich möchte es mal einfach versuchen zu übersetzen. Weißt du, die Verderbensmächte dieser Welt, die Verderbensmächte in deinem Leben, das sind die, die dir den Frieden nehmen, die dein Leben anstrengend machen, die dich an den Rand des Todes bringen. Wir reden ja nicht darüber, ne? Aber wie oft haben das vielleicht manche von uns schon gedacht, wenn ich jetzt tot wäre, es wäre eigentlich kein Problem. Diese Verderbensmächte, die können sich nicht einfach austoben. Das dürfen sie nicht in deinem Leben. Diesen Mächten ist eine totale Grenze gesetzt. Ich finde es völlig verrückt, dass hier auf einmal steht, kein Bäumchen wird geknickt, wenn Gott es nicht will. Finde ich so genial. Dass das Gerichtshandeln Gottes etwas ist, was in einer ganz großen Sorgfalt abläuft. Weißt du, Gott hat für jeden deiner Bewegung, die du gehst, auf dieser Welt, auf Arbeit, in deiner Familie, jede Bewegung, alles, was dich anstrengt, was dich klagend macht, was dich depressiv macht, für jede Bewegung hat er einen Blick. Der weiß, wie weit es mit dir gehen kann und wo eine Grenze ist. Das weiß Gott. Wir haben am Dienstag schon zur Bibelstunde drüber geredet. Weißt du, wenn Gott Gericht hält, wenn Gott zornig ist, dann ist er sorgfältig. Er schlägt nicht einfach rein wie ein wütender irgendwas, sondern wenn er zornig ist und Gericht hält, ist es ein Akt der Liebe. Es ist ein Akt, dass ich selber in meiner Entwicklung zurück zu Gott finde, dass ich Buße tue und bekenne und umkehre. Gottes Zorn hat auch immer einen Weg danach. Wenn ich zornig bin, ist es ganz anders. Dann schlage ich verbal meistens rein, aber denk nicht in dem Moment daran, wie geht's denn da noch weiter? Da sehe ich nur das Hier und Jetzt und meine Gefühle, die irgendwie raus müssen. Wenn ich zornig bin, überhebe ich mich. Dann will ich gewinnen. Wenn Gott zornig ist, dann will er einen Weg für mich bereiten. Und dieser Wechsel von Kapitel 6 zu Kapitel 7 zeigt mir das. Ich möchte es nochmal in der Grafik versuchen, euch zu zeigen. Der Tobias hat in vorauseilendem Gehorsam das schon angeworfen. Also, hier die Rücknahme der Schöpfung im Kapitel 6. Ne, da wird die Schöpfung eingerollt, sozusagen. Und Kapitel 7, wie auf der Überholspur sozusagen, kommen die Befehle der Engel und die gehen dran vorbei und auf einmal heißt es, tu keinen Schaden, stopp. Warum? Warum ist das so? Jetzt könnte man ja überlegen, vielleicht liegt es daran, weil die Gemeinde so treu gebetet hat, ne, dass die gerne will, dass die alten Verhältnisse wiederhergestellt werden. Es wünschen sich ja wieder alle Normalität, aber keiner weiß so richtig, wie das aussehen soll. Warum ist es so, dass es hier ein Stopp gibt? Und das finden wir im Text. Und da steht, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Weißt du, die Pause kommt, weil Gott merkt, okay, seine Gemeinde, sein Reich ist noch nicht so weit. Die brauchen noch Zeit. Und wenn man es auf Persönliche herunterbricht, ist es bei mir ja auch so, dass Gott sagt, hey, den Falk, das ist der Spannungsbogen für ihn reicht. Das ist okay, hier setzen wir einen Punkt, er ist noch nicht so weit. Wisst ihr, versiegeln bedeutet, dass ich im Laufe meines Lebens voll und ganz Gott in den Blick bekomme. Dass ich erkenne, ich bin sein Eigentum. Dass ich erfüllt werde mit seinem Geist. Dass ich erkenne, egal wie mein Leben läuft, ich bin jemand Geschütztes. Im Leben und im Sterben. Ich finde das so genial, wenn jemand ein Siegel trug von einer anderen Person und der wurde angegriffen. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Thomas angreife und er trägt ein Siegel, dann greife ich nicht den Thomas an, sondern ich greife den an, dessen Herr Thomas ist. Also das bedeutet, wenn die Versiegelten angegriffen werden, wird Gott selbst angegriffen. Und ich glaube, das zu denken und das zu glauben, dass ich so jemand bin, der geschützt ist, der seinem Gott gehört und dass wenn ich angegriffen werde in meinem Glauben, in meinem Leben, dass es sogar ein Angriff gegen Gott selber ist. Und dass ich deswegen lernen darf und glauben darf, ich gehöre voll und ganz zu ihm. Ich will das nicht nur so daherreden als Gefühl, sondern euch gerne mit biblischen Stellen belegen und untermauern. Ich könnte viele zeigen, ich habe mich nur für drei entschieden, weil es zu viel werden würde. Matthäus 24, 22, das ist genauso das Endzeitgeschehen und da heißt es, dass Jesus selber sagt, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Da geht es auch um so eine Trübsalzeit. Aber lest es auch mal persönlich für euer Leben. Das wird verkürzt. 1. Korinther 10, 33. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Da geht es auch um endzeitliches Geschehen. Was mir fast am liebsten ist, ne, und wo mein Herz immer aufgeht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, ne, die Frage, wann kommt er denn endlich? Wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Ich würde es mal gerne so übersetzen, er hat Geduld mit mir. Und er will nicht, dass jemand verloren geht und ich auch nie, sondern dass wir Buße finden und Umkehr. Deswegen braucht es Zeit und deswegen setzt Gott immer wieder ein Stoppschild. Ich habe jetzt mal den ersten Teil versucht zu überschreiben mit folgender Überschrift. Gott hält mit dir Schritt. Wenn ich zur Affenrodelbahn mit meinen Kindern laufe, dann renne ich meistens vorne weg. Und irgendjemand hinten heult dann und wenn es halt mal heult, dann hält man halt an und wartet. Ist ein bisschen genervt. Ich finde das einen genialen Gedanken, dass Gott sich meiner Geschwindigkeit anpasst. Meinem Tempo. Für mich persönlich gedacht und für sein ganzes Reich. Wir alle machen die Erfahrung, dass wir Lasten tragen. Ja, also ich lege mal eine Last auf. Oh, Entschuldigung, Lars. Wir machen die Erfahrung, dass wir Lasten tragen. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Und das macht ihr auch. Und das Reich Gottes und das einzelne Gotteskind macht diese Erfahrung von Lasten. Das, was aber die viel prägendere Erfahrung ist, und das lerne ich hier in diesem Text und in diesen Parallelstellen, die viel prägnantere Erfahrung ist die Erfahrung des Getragenseins. Die Last ist da, aber das Getragensein ist auch da. Als es vor Weihnachten sich mit dem Uwe so zugespitzt hat, habe ich es als eine Last empfunden. Es war eine große Last. Und ist es vielleicht auch jetzt noch. Und dann lernst du in den Tagen, dass es nicht nur eine Last ist, sondern eine Erfahrung des Getragenseins. Und darauf kommt es an. Das Zweite. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000, aus dem Stamm Manasse 12.000. Aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelt. Ich möchte, bevor ich dazu was sage, versuchen, euch drei Bilder zu malen. Was denkt ihr? Wie perfekt ist euer Leben? Ich habe hier ein irdenes Gefäß. Wir haben wenige solche irdene Gefäße, weil die hat keinen Schaden. Ne? Sie hat keinen Schmiss, kein Nix, sie ist wirklich toll. Wenn du früh morgens dein Müsli in so einer Schüssel isst, bist du glücklich. Ne? Frage an dich, dein Leben, ist das so? Perfekt, genial, rund, ohne Schmiss? Oder aber... ist dein Leben so, das Material ist ein bisschen dünner und hier fehlen überall ein paar Ecken, das seht ihr nicht. Also wenn man den Schluck Milch früh morgens austrinkt, muss man wissen, wo. Alles andere könnte gefährlich werden. Aber sie geht noch. Oder aber, dein Leben sieht so aus, es ist kein Schmiss, es ist wirklich kaputt. Sie steht bei uns immer noch im Schrank, ich weiß gar nicht warum, ne? Aber sie ist noch da. Sie nimmt auch niemand mehr. Frage, dein Leben perfekt mit Schmiss oder wirklich kaputt? Wenn der Johannes seine Gemeinden angucken müsste und fragen müsste, welche Schüsseln würde das bei euch dem Vergleich standhalten, dann würde er sagen, ja, irgendwo zwischen Schüssel 2 und 3. Wer die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung mal liest, der kommt zu dem Ergebnis. Ne? Es gibt ein bisschen was Gutes, aber vieles ist auch wirklich, wo man sagen kann, reden wir lieber nicht drüber. Und jetzt kommt das. Ich hörte eine Zahl. 144.000. Jetzt müssen wir diese 144.000 mal ein bisschen aufschlüsseln. Nicht damit wir es wissen, sondern damit wir für unser Leben was ganz Entscheidendes verstehen. Es beginnt mit der 12. Die 12 ist das Judentum. Die 12 Stämme. Zu diesen 12 kommt praktisch das Quadrat dazu, 12 mal 12, 144, das ist das neue Gottesvolk. Die Heiden kommen dazu, die Völker dieser Welt. Und es bleibt nicht bei den 144, sondern sie werden noch vertausendfacht. Sie werden praktisch sozusagen vervielfältigt. In ein neues, großes Ganzes. Und am Ende muss man sagen, es ist eine vollkommene Zahl. Es fehlt nichts, rein gar nichts. Es ist alles da. Niemand fehlt. Das neue Gottesvolk ist von Gott her eine perfekte Größe. So viele Theorie. Und jetzt denke ich, oh Mann. Wenn das stimmt, dass das neue Gottesvolk, wozu ich gehören darf, etwas Perfektes, Großartiges ist, warum denken dann manche von uns, ich bin ein Christ zweiter Klasse? Warum denkst du, weil es in deiner Familie öfters Zerbruch gibt oder vieles nicht klappt, warum denkst du, dass du gar nicht richtig dazugehörst? Warum denkst du, wenn du auf Arbeit deine Person nicht richtig stehen kannst, wenn du es nicht schaffst, wenn irgendwas ist, warum denkst du, du bist minderwertig? Wenn du dir selber im Weg stehst und du merkst, dein Charakter ist alles andere als perfekt, warum denkst du, du wärst irgendwie minderwertig? Ich finde das total genial, das zu hören. Gottes Volk, du selber, von Gott her bist du perfekt. Er hat alles für dich gemacht. Es fehlt an nichts. Wisst ihr, was ich merke die ganzen letzten Wochen? Es ist nicht meine Zeit. Ich bin jemand, der auf Beziehung arbeitet. Bei jedem Hausbesuch ruft man jetzt an, darf ich kommen, darf ich nicht kommen. Ich habe Hausbesuche vor einer geschlossenen Scheibe, vor Fenstern, wird angekippt, dann reden wir, dann stehe ich beten, draußen im Schnee, die andere Person steht drinnen im Raum, dann segnet man, dann gibt es ständig Zoom-Konferenzen, mein Rechner stürzt ab, ich verstehe die Leute, nee, ich weiß nicht, was ich einstellen soll, es ist nicht meine Zeit. So, trotzdem muss ich mich diesen Sachen stellen. Und ich denke manchmal, ne, Mensch, ne, dann gibt es die Informatiker bei meinen Kollegen, die blühen förmlich auf. Ich will das gerne glauben. Es ist was ganz Perfektes, dieses Gottesvolk. Von Gott her gesehen. Und ich möchte euch aber auch noch ein was zeigen, das fällt gar nicht auf. Für alle, die mitgezählt haben, ne, es waren 12 Stämme, aber es fehlt ein Stamm. Nee. Dan. Dan fehlt. Levi fehlt auch? Habt ihr das alle? Levi ist da, steht hier. Der Stamm Dan fehlt. Und stattdessen hat man aus Josef 2 Stämme gemacht. Es gibt einen Stamm Josef und einen Stamm Manasse. Jetzt machen wir kurz bitte Bibelkunde-Grundkurs. Das macht aber nichts. Nur mal ganz kurz. Der Stamm Dan ist im Richterbuch ein Stamm, da war der Erste, der sich seine Religion selber gebastelt hat. Das bedeutet, naja, so richtig dazugehört haben sie nicht, dann haben sie selber eine Holzfigur geschnitzt und die hingestellt. Sie haben selber irgendwelche Priester und andere angeheuert. Kann man nachlesen im Richterbuch. Da ist nicht dabei. Gibt mir zu denken. Ne? Also ist es schon so, es geht nicht um eine heile Welt, sondern es geht um ein ganz klares Bekenntnis, eine Liebe zu Christus. Es ist eine Warnung. Es ist eine Warnung dahingehend, dass dieser Text dir die Frage stellt, wem betest du an? Vor wem gehst du auf die Knie? Von wem erwartest du Rettung? Ich habe zur Weihnachtspredigt schon gesagt, die Rettung dieser Welt steht nicht im Kühlschrank eines Pharmazieunternehmens. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch als Reich Gottes das verstehen und begreifen. Ne? Dass jetzt die Frage ist, von wo erwarten wir Rettung? 144.000, perfekt, voll, es fehlt nichts. Und ich möchte euch bitte noch ein was weitergeben, ein Gedanke, der mir noch kam und der mir ganz wichtig ist. Wenn diese 144 perfekt ist, sollten wir sehr aufpassen und uns davor hüten, uns über unsere Glaubensgeschwister zu erheben. Auch wenn sie uns manchmal aufregen, wenn die Meinungen mir des anderen nicht passt. Wir sollten aufpassen, dass wir sie nicht verunglimpfen. Wir sollten sie nicht lächerlich machen. Wir sollten auch nicht von einzelnen Gemeinden den Untergang prophezeien. Weil es nämlich sein kann, dass wir damit ungewollt die Vollkommenheit Gottes angreifen. Und das ist gefährlich. Deswegen braucht es hier ganz, ganz viel Demut und ganz, ganz viel Beten. Betet füreinander, richtet nicht übereinander. Das ist sozusagen der Kontext auch unserer Jahreslosung. Und um das nochmal ganz kurz zu vertiefen, was zu dieser Stelle passt, ist die Geschichte vom guten Hirten. Der lässt 99 stehen, um das eine zu suchen, weil Christus es nicht erträgt, dass an seiner Vollkommenheit etwas fehlt. Wenn wir 100 Leute in unserer Gemeinde wären und einer wäre nicht da, Christus erträgt es nicht. Wichtig. Zusammenfassend zu diesem Punkt, du bist gezählt. Nicht angezählt, sondern gezählt. Kapitel 7, die Verse 9 bis 12. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Bis jetzt waren wir auf der Erde, jetzt sind wir im Himmel, wieder vor dem Thron. Also spannend, ne? Das hatten wir im Kapitel 4, ging das los, kommt jetzt hier nochmal. Bis jetzt hatte Johannes die Zahl 144.000 nur gehört. Er hörte die Zahl. Jetzt sieht er sie. Und da ist das ganz, ganz Spannende. Gott hat die Zahl gesagt, 144.000, das Vollkommene. Ne? Gott hat die gezählt, aber Johannes sieht sie auf einmal. Und was passiert da? Er kann sie nicht zählen. Also für ihn sind sie unzählbar. Das bedeutet, der Mensch überblickt das Heilshandeln Gottes am Ende überhaupt nicht. Gott kann uns zählen, wir als Menschen nicht. Finde ich genial. Die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Ne? Es fällt kein Spatz vom Himmel, ohne dass Gott es nicht will. Ich finde das so schön. Der Mensch überblickt das Heilshandeln Gottes nicht. Der Johannes staunt und sagt, was ist denn das? Jetzt tauchen natürlich die Fragen auf. Wer sind denn die? Sind es die Märtyrer? Ist es die entrückte Gemeinde? Ich habe dazu keine richtige Meinung. Ich weiß es auch nicht. Aber ein was erkenne ich hier. Ich erkenne mein kleingläubiges Handeln und ich erkenne mein kleinkariertes Denken. Was denke ich zurzeit? Wenn ich gerade auf Gemeinde Jesu Christi schaue, sehe ich keine unzählige Schar. Ich bin froh über jeden, mit dem man sich noch gut unterhalten kann. Ich sehe nicht das Vollkommene, sondern ich sehe wahnsinnig wackelige Strukturen. Und keine Ahnung, was nach dieser Zeit auch noch da ist und übrig bleibt. Ich sehe die Angeschlagenheit meiner Glaubensgeschwister und ich sehe meine eigene Angeschlagenheit. Und mal ganz ehrlich, mittlerweile, wir kennen uns 8 Jahre, wir haben alle einen Treffer weg. Und meine kennt ihr mittlerweile auch. Ne? Das kann man irgendwann nicht mehr verheimlichen. Das ist gut so. Was ich auch sehe, ist meine gefühlte Schwäche. Die erkenne ich. Aber in diesem neu ausgerichtet sein, in diesem Gottesvolk, was dort beschrieben wird, sehe ich ein ganz anderes Bild. Und diesem Bild möchte ich glauben. Ich sehe ein Bild des Sieges, Thron und Lamm. Ich sehe ein Bild der Reinheit. Sie sind alle klar voreinander. Ich sehe ein Bild des Lobes. Das ist ein siebenfaches, vollkommenes Lob. Wenn du den Weg im Glauben gehen willst, weißt du, dann brauchst du ein Ziel. Und dieses Ziel ist das, dass du in deinem Ehepartner erkennst, dass ein Kind Gottes, das ist ein Sieger, es ist erst rein, er ist etwas zum Lobe Gottes. Dass du das in den Geschwistern deiner Gemeinde auch siehst. Wenn wir dieses Ziel nicht haben und nur das Klein-Klein unseres Alltags, wir werden uns verrennen. Und deswegen ist das zusammenfassend für mich was ganz Wichtiges. Wir wissen jetzt schon, diese ganze Sache des Glaubens, das Vertrauen zu Christus, ist ein Sieg auf ganzer Linie, nichts anderes. Wir schließen mit Kapitel 7, die Verse 13 bis 17. Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne noch irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ein ganz gewaltiges Bild schon im ersten Drittel der Offenbarung. Und dazu möchte ich euch mal was zeigen. Das ist der Gemeindesaal von Kunersdorf. Kunersdorf ist ein Dorf am Rande des Oderbruchs. Und wir haben dort im Oktober, als man noch wegfahren durfte, haben wir Urlaub dort gemacht. Paar Tage. Und die Gemeinde in Kunersdorf besteht aus Frau Rudolf. Frau Rudolf schließt die Kirche auf. Frau Rudolf verteilt das Kirchgemeindeblatt. Frau Rudolf besucht die Leute. Frau Rudolf ist 82. So. Frau Rudolf hat uns mit 5 Kindern mit 82 Jahren zum Frühstück eingeladen. Ich weiß nicht, wie ich mit 82 bin, falls es mich noch gibt. Ob ich den Nerv hätte, eine Familie mit 5 Kindern zum Frühstück einzuladen, weiß ich nicht. Sie hat das getan. Sie wollte, dass ich Losung lese und das Ritual vollführe in ihrer preußischen Art und Weise. Ich fand es eine geniale Begegnung und der Gemeindesaal hat mich inspiriert. 3 Stühle. Der letzte Gottesdienst war Weihnachten. Wir waren im Oktober dort. Wisst ihr, Johannes zählt eine unzählbare Schar. Wisst ihr, was Johannes bis jetzt gesehen hat? Eine ärmliche Gemeinde, eine laue Gemeinde, eine Gemeinde mit einer kleinen Kraft. Aber er hat das immer gesehen als was, was trotzdem noch Hoffnung hat. Wisst ihr, und ich freue mich drauf. Vielleicht ist man ja bei dieser Schar, das hoffe ich, dabei. Und dann steht Frau Rudolf neben mir und dann sagt sie: Ich bin ja doch nie alleine. Das ist das Bild und das ist das Ziel des Ganzen. Die große Schar, die wird gebildet in der Trübsal und in der Drangsal. Das ist leider so. Dort kommen sie hervor. Jetzt können wir das natürlich weltweit sehen. Es wird diese Zeit, wo es nochmal diesen Kampf zwischen Christus und dem Antichristus kommt, die wird einfach da sein. Aber das wird nicht das Ende der Gemeinde sein, sondern das wird ihre letzte, großartigste Reifezeit werden. Für die Gemeinde Jesu Christi, für dein einzelnes Glaubensleben, ist Trübsalszeit Entwicklungszeit. Und da kommt es nicht darauf an, dass du am Ende der bist, der zu den Standhaftesten gehört oder der am bibelfestesten ist. Es kommt nicht darauf an, dass du am meisten richtig gemacht hast. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, da Thomas hat 2-mal hintereinander Moderationsdienst in unserem Gottesdienst. Das ist eine schöne Sache, aber es wird im Himmel nicht angerechnet. Darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt darauf an, wem betest du an? Von wem erwartest du Rettung? Das sind die wichtigen Fragen deines Lebens. Und der Antichristus, wie auch immer das aussehen wird, wird versuchen, die Richtung der Anbetung zu ändern. Weg von Christus hin zu ihm. Er wird sagen, dass er die Rettung hat. Wir müssen wissen, woher die Rettung kommt. Von Christus selber. Das werden die 2 entscheidenden Fragen am Ende der Zeit und vielleicht auch in unserem Leben. Deswegen bitte ich dich an Christi statt, dass du ein Ja dazu findest, in deinem Leben Christus anzubeten. Dass du ein Ja dazu findest, Rettung und Hoffnung nur von ihm zu erwarten. Bitte erwarte die Hoffnung nicht von dir, erwarte die Rettung nicht von anderen Menschen. Ich habe das schon oft gesagt, dein Ehepartner, dein Chef, dein Gemeinschaftspastor, was auch immer, sie werden dich nicht retten. Das machen die nicht. Und wenn du ihnen diese Rolle gibst, wirst du jämmerlich enttäuscht werden. Und dann wird dieses Lamm uns leiten. Ich finde es ein geniales Bild. Normalerweise leitet ein Lamm keine Herde. Aber bei Christus ist es so. Und dann ist der Schluss von dem Kapitel die getrockneten Tränen, wie eine Mutter, die ihr Kind auf den Schoß nimmt. Deswegen bitte ich dich, dass wir miteinander die Themen unserer Zeit, die uns jetzt gerade beschäftigen, nicht zum Zentrum von Gemeinde machen. Wir brauchen Orientierung, das ist ganz klar, aber das Zentrum von Gemeinde sind diese Fragen: Wem beten wir an und von wem erwarten wir Rettung? Und das braucht eine innerliche Ausrichtung und das hält uns auch zusammen. Wir gucken uns die 4 Punkte nochmal an. Gott hält mit dir Schritt, du bist gezählt, es ist dein Sieg auf ganzer Linie und sein Sieg ist dein Sieg. Ich hoffe, dass uns das neu ausrichtet, dass das unseren Weg begleitet und dass das unsere Entscheidungen im Leben hin zu Christus hin lenkt und dass wir dieses Ja finden. Amen.